Bremen 2 Gesprächszeit.
Er ist ein echtes Glückskind. Mit gerade mal 21 Jahren ging es von Bremen nach Paris, um dort innerhalb weniger Jahre gefragter und erfolgreicher Modeschöpfer zu werden. Oder wie es in Frankreich heißt, Couturier. Unter dem Namen Jörn ist er nicht nur in Paris bekannt geworden, sondern weit darüber hinaus. Die Rede ist von Jürgen Michaelsen. Seine Mode hat er unter dem Label Jörn auch erfolgreich in Deutschland verkauft. Er lebt immer noch in Frankreich, kommt aber trotzdem regelmäßig zu Besuch in seine Heimatstadt nach Bremen. Mit Mitte 80 war er der Meinung, dass es Zeit sei, Danke zu sagen für ein glückliches Leben. Und deshalb hat er ein Buch geschrieben, das jetzt erschienen ist. Aus diesem Grund wiederholen wir heute eine Gesprächszeit mit Jürgen Jörn Michaelsen, die wir vor 2 Jahren aufgezeichnet haben, als er Gast bei der Schaffermahlzeit war. Meine erste Frage bezog sich auf eine Wahrsagerin, die ihm mal in die Hand gesagt hatte, dass sein Beruf ihn und andere glücklich machen würde.
Ich war Assistent von Madame Gray, einer sehr großen Pariser Couturier. Dame. Und eines Tages, meine Schwester war gerade in Paris zu Besuch, waren wir unterhalb des Couturehauses auf der Rue de la Paix und es kam eine Wahrsagerin auf mich zu und sagte, ich will dir die Zukunft lesen. Ich hatte keinen Pfennig in der Tasche, aber meine Schwester spendierte mir also diese Wahrsagerin, die mir in die Hand guckte und die mir sagte, die mich natürlich überhaupt nicht kannte, die mir sagte, ich sehe dich umgeben von goldenen Stühlen und du bist wie ein Gast im Glück. Ich sehe dich auf goldenen Stuhl, du bist wie ein Gast im Glück und die Frauen werden dir Reichtum und Erfolg bringen in deinem Leben. Meine Schwester war ob dessen völlig, völlig entsetzt, denn sie meinte, ich würde jetzt vielleicht den Beruf wechseln und damit ein Gigolo-Büro aufmachen in Paris. Also das stimmt, die hat mir das vorausgesagt. Wie eine Frau so einem was so voraussagen kann, war doch fabelhaft, nicht?
Es hat gestimmt in diesem Fall.
Es stimmte.
Über ein glückliches Leben in Bremen, in Paris und vor allem in der Welt der Mode, der Haute Couture, sprechen wir in dieser Stunde. Zu Gast in der Gesprächszeit ist Jürgen Michaelsen, auch Jörn genannt. Am Mikrofon begrüßt Sie Sven Weingärtner.
Bei uns ist der 1935 in Bremen geborene Modedesigner Jürgen Michaelsen. Es war 1956, das Abitur hatten Sie gerade in der Tasche. Was hat Sie da nach Paris verschlagen?
Verschlagen eigentlich gar nichts. Ich war mit Freunden auf einer Ferienreise zu Pfingsten nach Paris gefahren und hatte durch Zufall, meine Schwester hatte eine Freundin, die war Sekretärin im Hause Christian Dior. Und über diese Freundin bekam ich 2 Einladungskarten zu einer Modenschau im Hause von Christian Dior. Und fand das so hinreißend, diese Welt, die sich da vor mir auftat. Ich hatte vorher schon gezeichnet in Deutschland, liebte Mode zeichnen, wusste aber nicht genau, was ich damit machen sollte. Denn von Bremen in die Pariser Haute Couture zu wandeln, das ist ein weiter Weg. Saß also da, ging zurück ins Hotel, vervollständigte einige Modezeichnungen, war natürlich auch inspiriert von den Modellen, die ich gesehen hatte in der Schau von Christian Dior. Ging zurück ins Haus von Christian Dior, setzte mich vor die Studiotür und wurde dann auch Gott sei Dank vom Maître empfangen.
Wie lange haben Sie gewartet?
Ich glaube, es waren fast 2 Tage. Ach, es war ein Tag und am nächsten Tag war ich wieder da. Irgendwie hatte ich Vertrauen und ich saß und wartete und dann wurde ich also empfangen und konnte ihm meine Zeichnungen vorlegen. Und zur gleichen Zeit war Saint Laurent, der war schon engagiert, der saß schon im Studio selber da. Und den Assistenten von Christian Dior, den ich ersetzen durfte, der wurde am Tag, an dem ich mich vorstellte, zum Militärdienst einberufen.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Genau. The right person at the right moment. Genau.
Wie war denn das, dem Christian Dior zu begegnen? Das war der damals berühmteste, bekannteste Modeschöpfer.
Genau. Jetzt, ich meine, das sind über 60 Jahre, die zurückliegen. Es scheint mir alles, es war alles wahnsinnig normal und wahnsinnig einfach. Und ich hatte eben dieses Glück. Es war wohl auch das Glück, was mich dahin geführt hat. Christian Dior war rührend, reizend, ihn amüsierte es vielleicht, plötzlich einen Assistenten zu haben, vielleicht mit etwas Talent aus Deutschland kommt. Irgendwas muss ihn ja amüsiert haben. Vielleicht fand er auch meine Zeichnungen gut. Auf jeden Fall wurde ich am Tage selber engagiert.
Alles hat gestimmt. Den Vornamen, den konnte er nicht aussprechen.
Den Vornamen Jürgen Michaelsen, nein, den konnte er nicht aussprechen und taufte mich, also vor dem gesamten Studio taufte er mich um und sagt, ich nenne Sie ab jetzt nur noch Jörn. Und den Namen Jörn gab es damals überhaupt nicht mit Y. Es gibt ihn mit J, aber es gibt ihn nicht mit Y.
Sind Sie damit zufrieden?
Und wie? Es ist ein Name, der mir auch entspricht, dieses Y, dieses O, dieses Offene, dieses Jörn. Total. Und ich habe den Namen nie wieder los. Es steht auch in meinem Pass jetzt drin. Es steht drin in meinem Pass, Jürgen Michaelsen, genannt Jörn. Künstlername genannt Jörn.
Künstlername Jörn. Ja. Wie war denn das Verhältnis zu Dior?
Wie war das Verhältnis? Dior war ein Superchef, der sich um die Leute, die mit ihm arbeiteten, wahnsinnig kümmerte, in guten und in schlechten Zeiten. Er war wahnsinnig, wie soll ich sagen, besorgt um unser Wohlergehen. Er war gut erzogen. Er war mit sich zufrieden, er liebte seine Crew, wir waren ein bisschen wie seine Familie da oben. Ich meine, das Heiligtum, sein Studio, es waren nur 5 oder 6 Personen, die überhaupt Zugang hatten zu diesem Studio von Christian Dior. Und das war für mich wie ein Paradies da oben.
Und Sie gehörten dazu?
Ich gehörte dazu, ja,
und
genau.
Dior war ein Feinschmecker. Es gibt da so eine kleine Anekdote mit dem Bremer Klaben, den Sie mitgebracht haben.
Ich war gerade engagiert. Engagiert wurde ich von Christian Dior im November, November 56. Und kurz vor Weihnachten, ich hätte es nie gewagt, mitten in der Kollektion, der die Haute Couture-Kollektion wird im Januar vorgestellt. Und wir waren also mitten in der Präparation der Haute Couture-Kollektion. Und Christian Dior sagte kurze Tage vor Weihnachten, Dior, Sie sind das erste Mal weg, er kannte so ein bisschen meine Geschichte aus Bremen weg und so. Ich weiß, in Deutschland wird Weihnachten sehr groß gefeiert, mehr als in Frankreich. Wollen Sie nicht für 2, 3 Tage zurückfahren nach Bremen in Ihrer Bremer Familie?
Und Sie wollten?
Und ich wollte natürlich, wollte gerne, fand das fabelhaft, hatte auch so viel zu erzählen. Das ist das erste Mal, dass ich dann nach Bremen zurückkam, nachdem ich bei Christian Dior engagiert war. Und er rief nach seiner Sekretärin, Josette, und sagte, Josette, bringen Sie mir eine Flasche, 1 Liter Miss Dior für Frau Michaelsen als Geschenk von mir nach Bremen. Und ich fuhr also selig mit meiner Parfümflasche, kam hier selig in Bremen an, übergab meiner Mutter die Flasche. Und dann gab es natürlich einen riesen Rätselraten in der Familie. Was können wir Christian Dior schenken, der ja nun wirklich alles hatte? Aber er war ein Feinschmecker. Und meine Mutter hatte die glänzende Idee, der Bremer Klaben wurde in der Mitte durchteilt.
Den sie selbst gebacken hat.
Den sie selbst, natürlich. Der Bremer Klaben wird selber gebacken in einer Bremer Familie. Der Klaben wurde halbiert und die Hälfte des Bremer Klabens konnte ich Christian Dior mitnehmen. Und je älter ein Bremer Klaben wird, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, umso besser schmeckt er. Also Man kann ihn wochenlang in einer Schreibtischschublade aufbewahren. Denn
hat er den lange
ich
gehalten?
War sehr schüchtern und wagte nicht vor gesamtem Studio im Hause Christian Dior, Monsieur Dior meinen Klaben zu überreichen und sagen, ich habe Ihnen ein Stück Klaben aus Bremen mitgebracht.
Hat er denn lange gehalten, der Klaben?
Eines Tages, ungefähr 14 oder 15 Tage hinterher, war er als letzter noch im Studio und fuhr dann runter. Sein schwarzer Bentley stand unten schon vor der Tür, der ihn nach Hause fahren sollte zum Mittagessen. Und ich dachte, jetzt ist ja der Moment, wo ich ihm meinen Klaben zuschustern kann. Und ich ging hinter ihm in den Fahrstuhl, übergab ihm meinen Klaben und habe ihm die Geschichte erzählt, Bremer Klaben. Und wir sind zusammen vor dem Mittagessen mindestens 10-mal vom 4. Stock runtergefahren in die 1. Etage, rauf und runter und haben gemeinsam den Bremer Klaben vertilgt im Fahrstuhl. Das war also dann meine Geschichte mit Christian Dior. Und der fuhr dann mit seinem Bentley nach Hause. Er musste ja noch Mittagessen.
Das ist dann wahrscheinlich etwas spärlicher ausgefallen,
genau,
an dem Tag.
Genau.
Dior hat ja die Modewelt auf den Kopf gestellt. Es war noch Nachkriegszeit und er hat aber auf der anderen Seite mit teuersten Stoffen gearbeitet. Kam Ihnen das komisch vor?
Es war also eine so andere Welt für mich. Aber auf der anderen Seite war alles plötzlich, aber ich glaube, das ist auch eine Frage der Jugend. Wenn man jung ist und kommt von Bremen nach Paris ins Studio von Christian Dior, umgeben von Luxus pur, mit 21 Jahren findet man das alles ganz normal. Man ist sich gar nicht selber darüber im Klaren, wie fabelhaft das eigentlich alles ist, was einem da geboten wird. Und man findet das ganz normal. Und ich glaube, ich fand das ganz normal. Ich wusste, dass ich im Paradies war, aber auf der anderen Seite, es war eben so.
Sie haben es so angenommen.
Ich habe es angenommen, genau.
Sie haben eben schon erwähnt, es gab da noch einen anderen Assistenten, auch einen mit einem Riesennamen, Yves Saint Laurent.
Ja.
Wie war das Verhältnis zu dem? Gab es ein Konkurrenzverhältnis?
Ja und nein. Ich war begeistert von den Zeichnungen, die Saint Laurent damals schon machte. Der war also so viel begabter als ich. Der war super, was er machte. Aber er war nicht geboren, um glücklich zu sein. Und das hat man ja auch in seinem späteren Leben miterlebt. Er war also sehr in sich gekehrt. Er fühlte sich auch sehr berufen für etwas Höheres. Von Anfang an, im Gegensatz zu mir, wusste er, dass er zu etwas Höherem befohlen war. Und er war kein glücklicher Mensch. Aber ich hatte ein gutes, ja, kollegiales Verhältnis zu ihm. Aber ich kann nicht sagen, dass ich also fabelhafte Erinnerungen an ihn habe. Ich habe eine Erinnerung an ihn. Er hat sich sehr über meine französischen Kenntnisse und meine französische Aussprache amüsiert.
Der deutsche Junge, der
ja,
dann nach
genau,
Frankreich kam.
Genau. Nicht immer sehr nett. Und eines Tages ging ich auf ihn zu und sagte, pass mal auf, Yves, ich war gerade angekommen in Paris und hatte also nur meine Bremer Schulkenntnisse in Französisch, die doch mehr oder minder ziemlich bescheiden waren. Ich wette jetzt mit dir. Innerhalb von einem Monat spiele ich in einem Pariser Theater auf Französisch und mein Name steht auf dem Plakat vor dem Theater. Und wir wetten eine Flasche Champagner. Wenn ich das in einem Monat nicht schaffe, zahle ich dir die Flasche Champagner. Aber wenn ich es schaffe, dann zahlst du sie.
Und gewonnen hat?
Ich. musste mir die Flasche Champagner spendieren, denn ich spielte in einem Stück über Freunde, wurde eine kleine Rolle besetzt. Das Stück hieß Die Engelsküche, wurde ein super Erfolg und ich erschien abends um 22:45 vielleicht, hatte 3 Sätze zu sagen, aber immerhin, ich konnte sie sagen, auf bestem Französisch, nur 3 Sätze. Est-ce que je suis bien chez Madame Ducotel?
Das wissen Sie heute noch.
Ja, natürlich.
Wette gewonnen.
Wette gewonnen, genau.
Das waren die Anfänge in Paris, die ersten Begegnungen mit Christian Dior und Yves Saint Laurent. Und gleich klären wir, warum sie eigentlich bis heute nicht nähen können. Zu Gast ist der Modeschöpfer Jürgen Michaelsen, der unter dem Namen Jorn bekannt geworden ist, bevor Sie mit 21 Jahren nach Paris gegangen sind. Woher kam denn eigentlich das Interesse für Mode? Wie ging das los? Sind Sie selbst ganz durchgestylt als Jugendlicher durch Bremen gelaufen?
Glaube ich kaum, nein. Mein größtes Interesse für die Mode im Grunde fing an, als ich Schüler war im Institut Français in Bremen an der Kontersgabe. Ja, eine super Institut, französische Institution, wo die jungen Deutschen Französisch lernen konnten. Und wir
gibt
hatten
es
eine,
heute noch.
Gibt es heute noch, genau. Und ich war also sehr aktiv im Centre Français und stürzte mich jeden Monat als erstes auf die französischen Modezeitschriften, die ankamen. Also ich war modisch schon sehr interessiert. Stürzte mich auf die Modezeitschriften wie die Vogue oder die Harper's Bazaar und fand also die Pariser Mode hinreißend schön, was man natürlich in Deutschland, da hatten wir keine Konkurrenz dafür und auch in Deutschland war da nicht viel los. Mein Interesse doch fing ein bisschen damit schon an und ich fing an, auch eigene Modezeichnungen zu machen. Für wen, weiß ich nicht, für mich einfach nur. Aber ich selber war nicht sehr gestylt und war immer ziemlich Bremer Klassik.
Heute sollte das ja eigentlich kein Grund mehr für Hänseleien sein, wenn sich ein Junge oder ein junger Mann für Mode interessiert, in dem Bereich arbeiten will. Aber wie war das bei Ihnen? Wie war das in den 50er Jahren? Sind Sie mal belächelt oder auch vielleicht beleidigt worden dafür, dass Sie sich für Mode interessiert haben, Modezeichnungen angefertigt haben?
Nie. Weder zu meiner Schulzeit noch, nein, nie. Aber es war etwas Besonderes.
Das glaube ich wohl.
Das war etwas Besonderes. Aber dadurch, dass ich in Frankreich lebte und Assistent im Hause von Christian Dior war, war das also schon eine Promotion, wenn ich sagen könnte, nicht? Also ein Modezeichner im Hause Dior zu sein, war schon etwas zu der Zeit.
Was hat denn Ihre Familie gesagt? Ihr Vater war Kaufmann in Bremen?
Ja, die waren entsetzt.
Die haben das Studium zum Textilingenieur abgebrochen, sind nach Paris gegangen und die Familie war entsetzt.
Genau. Wie soll das weitergehen? Natürlich, kann ich mir auch vorstellen. Aber als ich dann Assistent von Christian Dior wurde, dachten sie, naja, vielleicht hatte ich ja nun doch Talent. Und so ging es dann noch peu à peu weiter, bis ich dann mein eigenes Couturehaus aufmachen wollte. Und da musste Vater dann leider helfen.
Aus finanziell.
Bremen. Ja, finanziell helfen.
Und hat er getan.
Und das tat er auch. Und das werde ich nie vergessen. Ich konnte keine Konkurrenz für Christian Dior aufbauen, das nicht. Aber ich konnte zumindest meine erste Haute Couture-Kollektion in Paris vorstellen.
Ein eigenes Haus in Paris.
Ein eigenes Haus in Paris. Und das nach 7 Jahren.
Das ist sehr schnell. Also eine wahnsinnige Karriere. Was gefällt Ihnen denn daran, Menschen anzuziehen oder anzukleiden?
Das Schönste daran ist die Kreation überhaupt. Aus dem Nichts. Es liegt ein Stoff vor Ihnen und Sie sagen, daraus mache ich dies oder man hat auch keine spezielle Vorstellung von einer speziellen Muse oder einer speziellen Frau. Man kreiert eben ein Modell und sucht dann eben das passende Mannequin aus, der dieses Modell dann auch vorführen kann.
Machen Sie Mode lieber für Männer oder für Frauen?
Der Fantasie, wenn man Frauen anzieht, sind weniger Grenzen gesetzt als bei der Herrenkollektion, natürlich. Nicht?
Und lieber
oder zumindest zu der Zeit. Heutzutage nicht, aber zu der Zeit ja.
Und lieber Haute Couture oder lieber Kleidung für alle, für die Masse?
Ich habe das Haute Couture Haus, also Haute Couture passend oder als Mitglied der Pariser Haute Couturiers, habe ich 5 oder 6 Jahre weitergemacht. Denn sie haben eine Auflage und müssen zu den Schauen dann auch so und so viel Mannequins haben, so und so viel Kleider vorführen. Und das habe ich 5, 6 Jahre gemacht und habe dann die Haute Couture an den Nagel gehängt und habe dann aus dem Haute Couture Haus ein Stylingbüro gemacht, wo nur noch Kollektionen gemacht wurden für andere Häuser, aber nicht mehr für meine eigene, für eigene Produktion in Paris. Da habe ich also für Karstadt gearbeitet, für Neckermann gearbeitet, in Rom gearbeitet, für Missoni gearbeitet, für Avagolf gearbeitet. Also nur noch ein Stylingbüro, um Kollektionen zu machen für andere. Und ich brauchte mich nicht um den Verkauf zu kümmern und gar nichts.
Sie konnten das tun, was Ihnen Spaß gemacht hat.
Genau, es war die reine Kreation mit 40 Leuten immerhin.
Sie sind Jahrzehnte in der Modebranche gewesen, Sie sind zur Modeschule gegangen, aber Sie können bis heute nicht nähen.
Nein, denn das ist das Einzige, was ich in dem Büro nicht wollte. Ich bin ganz kurz auf eine Pariser, auf die beste Pariser Modeschule gegangen und da wollte man mir Nähen beibringen. Gehört ja zum Beruf dazu. Mein Lehrer wollte absolut, dass ich ein Knopfloch nähe. Und ich vergesse nie, dass ich gesagt habe, also wenn ich im Leben Knopflöcher nähen müsste, dann wasche ich lieber Autos oder ich gehe in irgendeine Boutique und werde Verkäufer, aber ich will keine Knopflöcher nähen und habe es abgelehnt, dieses Knopfloch, was ich aber dann trotzdem doch machen musste und das wurde fürchterlich, dieses Knopfloch. Nur der Lehrer dieser Schule suchte anschließend einen Platz in einem Kulturhaus. Und den habe ich engagiert und er wurde einer meiner Mitarbeiter im Kulturhaus später.
Und musste für Sie
und,
nähen.
Und musste für mich nähen. Und wenn ich ihm irgendetwas böse tun wollte, sagte ich, das ist die Rache jetzt von mir für das Knopfloch.
Heute mit Jürgen Michaelsen, der mit 21 Jahren nach Paris gegangen ist und dort auf Anhieb Assistent von dem damals berühmtesten Modeschöpfer Christian Dior wurde. Ein Jahr waren Sie gerade mal bei Dior, da ist er gestorben. Was haben Sie nach dem Tod von Dior gemacht, bevor Sie 1962 Ihr eigenes Atelier gegründet haben?
Nach dem Tod von Christian Dior, das was für jeden von uns ein Drama war im Hause Christian Dior, aber dadurch, dass ich kurz vor seinem Tode auf Bitte meines Vaters das Haus Dior verließ, um in die beste Modeschule von Paris zu gehen. In Bremen braucht man ein Zeugnis und muss man eine Schule absolvieren und man muss sein Studium haben. Und mein Vater, der ja leider das alles bezahlen musste, meinen Aufenthalt in Paris, denn bei Christian Dior, die Gage war nicht sehr hoch, wollte mir dieses Jahr auf dieser super französischen Modeschule spendieren, was ich dann auch akzeptierte. Christian Dior selber war dagegen und sagte, wieso? Sie sind im Paradies hier bei mir in meinem Hause und was Besseres kann Ihnen überhaupt nicht passieren, aber ich war ein bisschen abhängig doch von den Wünschen meines Vaters und verließ also Christian Dior vor seinem Tode. Und bevor ich das Christian Dior Haus verließ, bat ich Christian Dior, mir ein Zeugnis auszustellen. Nicht das Haus selber, was ich auch habe, aber ein Zeugnis von ihm. Und er langte nach einem Zeichenblock und kritzelte also auf seinen Zeichenblock ein Zeugnis, was hinreißend war.
Und das hat dann Tür und Tor geöffnet.
Genau. Und daraufhin hatte ich also praktisch ja nicht die Auswahl, aber es öffneten sich mehrere Türen in Paris. Und ich habe ein Haus ausgesucht, was ich damals fabelhaft fand. Das hieß Madame Grey. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. In Deutschland weniger bekannt, war eine der größten französischen Couturiers. Wir hatten zur gleichen Zeit war Madame Chanel wieder auf der Bühne erschienen und Schiaparelli und Madame Grey. Es waren also drei Frauen da. Und ich wollte gerne, die war berühmt dafür, ihre Drapé-Kleider zu machen, die aus Seidenjersey. Es waren so, die griechischen Göttinnen waren ihr Vorbild und sie machte super Drapé-Kleider. Und nach Christian Dior bin ich also zu Madame Grey gegangen und habe dort 2 Jahre als Assistent bei ihr gelebt und gezeichnet und habe die Mode für junge Leute, sie war nicht sehr begabt für Boutique-Kollektionen und sie bat mich darum, für ihre jungen Kunden eine Boutique-Kollektion zu machen. Und das habe ich bei ihr gemacht. Und das lief super.
Wie viel Mut hat es Sie denn gekostet, sich dann selbstständig zu machen?
Mut weniger, denn es ist auch eine Frage des Alters. Wir sprachen
Mitte 20.
Ja, genau. Da ist man so übermütig und man meint, die ganze Welt wartet auf einen und man braucht sich nur vorzustellen und dann läuft das alles. Ich meine, so einfach war es natürlich nicht und es hat mich sehr viele Diskussionen mit meinem Vater gekostet, dass er sich also bereit erklärte, mir meine erste Kollektion zu finanzieren, was er auch getan hat. Und so konnte ich also meine erste Kollektion dank der Hilfe meines Vaters auf den Champs-Élysées meine erste Kollektion 62 vorstellen.
Und die kam ziemlich gut an. Da hatten Sie Glück oder was können?
Glück, da reicht Glück nicht alleine. Das muss schon, also Glück, die Leute, ich hatte Glück. Glück in dem Sinne, dass die Leute alle wahnsinnig neugierig waren. Natürlich, da kommt ein neuer Deutscher oder ein Deutscher überhaupt. Und ich war der erste Deutsche, der in Paris es wagte, ein Couturehaus aufzumachen. Und das war eben das Glück, das war die Neugier der Leute. Und dazu kommt dann vielleicht ein gewisses Können, was mir dann auch bestätigt wurde in den Zeitungen. Ich mag nicht gern darüber. Nur ich will Ihnen sagen, wenn ich heute noch existiere und so gut existiere, dann scheint das wohl zu sein, dass ich doch ein gewisses Talent hatte für diesen Beruf. Und
wahrscheinlich schon.
Ich glaube schon.
Also, wie war denn das Leben in Paris in den 60er und in den 70er Jahren als gefeierter Modeschöpfer? War das eine
einzige? So einfach ist das nicht. Also man ist gefeierter Modeschöpfer, die Leute finden das fabelhaft, da ist ein junger Deutscher, der kommt und dann wird die Kollektion gezeigt und die wurde jeden Nachmittag gezeigt und das Geld wurde immer weniger. Ja, natürlich.
Ich hätte mir jetzt vorgestellt, das Geld fließt in Strömen.
Nein, überhaupt nicht. Am Tag der Kollektion war ich total pleite. Und dann kamen die, Gott sei Dank, die Amerikaner waren die Ersten, die kamen und sich die Kollektion, die Haute Couture-Kollektion anguckten und sagten, oh, it's beautiful. Und das war für mich natürlich Dollar wert. Und die Amerikaner kauften zu der Zeit in den Haute-Couture-Häusern, die wurden umworben natürlich von den Couture-Häusern, kauften die Originalmodelle mit der Erlaubnis, diese Originalmodelle in Amerika vervielfältigen zu können und dort unter dem Namen des Couturiers herauszubringen. Und das taten sie bei mir. Sie haben 4 oder 5 Modelle gekauft und so stand dann mein Kleid bei Saks Fifth Avenue neben dem Kleid von Christian Dior, immerhin. Ja, ja. Aber das reicht nicht aus, um 40 Personen zu ernähren in jedem Monatsende.
Ach, so viel hatten Sie schon dann in Ihrem Haus.
Ja, mach das mal. Aber wie gesagt, die Neugier der Presse hat mir sehr geholfen und die deutsche Quick oder Revue, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, eine der beiden großen
Zeitschriften damals,
ja genau, brachten mein Titelbild. Ich war auf dem Titelbild dann von der Revue oder von der Quick. Und das war ja schon mal super für mich. Und dann saß ich also in Paris und grübelte, meinen Vater konnte ich nicht nochmal
um Geld bitten.
Um Monatsenden bitten, genau. Dann saß ich da und dann bin ich in die internationale Telefonauskunft gegangen und habe gesagt, bitte suchen Sie mal, da gibt es in Deutschland ein Haus, das heißt Karstadt. Suchen Sie mir bitte mal die Nummer von der Hauptverwaltung Karstadt. Wo sitzen die? Die saßen in Essen. Ich kriegte sofort die Nummer, telefonierte, erzählte der Dame am Telefonpult, sagte, ich bin der und der, die kannte mich natürlich überhaupt nicht, sagte, ich brauche jemanden, ihren Chef aus der Modebranche. Und dann sagt sie, ja, ich stelle um, ich reiche Ihnen den Direktor der Damenoberbekleidung. Das war also Damenoberbekleidung und Couture, das ging noch nicht alles. Und ich rief also Herrn Dahlbender an, ein fabelhafter Mann, Direktor von der Damenoberbekleidung bei Karstadt, und sagte, Sie kennen mich nicht, ich bin Jörn aus Paris. Doch, sagte er, Sie liegen vor mir,
so ein Zufall.
Strahlend vor mir, ich kenne Sie, ich weiß, was Sie tun. Ich sage, ich bin pleite. Ja, das könnte er sich gut vorstellen. Ich sage, ich brauche Ihre Hilfe. Wenn ich je Couture machen werde oder Prêt-à-porter-Couture machen werde in Deutschland, dann nur exklusiv bei keinem anderen, nur bei Karstadt. Aber dafür brauche ich Ihre Hilfe.
Und die bekamen Sie?
Am nächsten Tag waren sie da.
Ich nehme an, dass dann auch irgendwann das Geld kam. Dass dann auch der
so
Reichtum
schnell
kam.
Ging das auch alles nicht. Nein. Das Erste, er sah sich die Haute Couture-Kollektion an. Was soll Haute Couture in Karstadt, Recklinghausen oder Bochum? Und er sagte, also wunderbar, ihr Talent und Ihr Geschmack gefallen mir, aber das ist nicht die Mode, die wir in Deutschland brauchen. Ich sah also meine Fische schon ein bisschen davon schwimmen. Er sagt, ich habe eine Idee. Sie machen uns 5 blaue Röcke und 5 weiße Blusen. Exklusiv für Karstadt. Und die stellen wir in sämtlichen 240 Karstadthäusern, in allen Schaufenstern, stellen wir Jörn Boutique exklusiv 5 weiße Blusen, 5 blaue Röcke vor. Und dann sehen wir weiter. Und die waren nach 15 Tagen in ganz Deutschland ausverkauft, nachdem sie in Deutschland erschienen waren. Und dann kam er und dann machte er einen Vertrag. Und der dauerte 40 Jahre, dieser Vertrag. Also von da ab ging es finanziell wesentlich besser.
Wie wichtig ist Ihnen denn Reichtum? Was bedeutet Ihnen Geld?
Ich bin jemand, das ist eine schwierige Frage. Sie ist nicht einfach zu beantworten oder sie klingt, wenn man sie beantwortet, hochnäsig oder selbst, ja. Ich finde Geld was Fabelhaftes, aber nur, wenn man weiß, was man damit tun kann. Ich bin nicht jemand, der an Reichtum interessiert ist. Ich brauche Geld, denn ich liebe das Leben und liebe das Leben auch, es anderen mitzugestalten um mich herum. Aber das Geld selber interessiert mich nicht. Es interessiert mich nur im Sinne, was ich damit machen kann. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut raus.
Man hätte mit dem Geld natürlich rauschende Partys feiern können, wie es in Paris in den 60er und 70er Jahren durchaus gängig war. Und andere Modeschöpfer haben das ja auch getan.
Ja.
Warum Sie nicht? Sie sind am Boden geblieben.
Ja, das war auch nicht mein Lebensstil. Wissen Sie, ich bin Bremer und irgendwie ist man in Bremen erzogen. Man bleibt dann doch ein gewisser Bremer. Ich habe irgendwie, das kommt mir jetzt gerade bei unserer Unterhaltung, habe ich 2 Menschen in mir. Auf der einen Seite ist es der Jürgen Michaelsen, wo alles so über den Kopf geht. Und auf der anderen Seite ist es der Jörn, der ja fantasievoll seine Mode macht. Also die beiden sind, die duellieren sich ständig. Und der eine sagt, mach dies, der andere macht das. Und ich glaube, da ist der Jürgen Michaelsen doch derjenige wegweisend gewesen für mich, der gesagt hat, also die Partys, du kannst auch Mode anders machen. Du kannst auch in der Mode anders leben als deine Kollegen. Du kannst ohne Drogen leben, du kannst ohne Alkohol leben. Und ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft auch.
Sind Sie ganz froh, dass Sie trotz dieses Erfolgs, den Sie hatten, noch unerkannt auch durch die Straßen laufen können, auf jeden Fall hier in Bremen?
Ich will Ihnen sagen, ich finde, der Ruhm ist eine tödliche Bürde. Das ist eine tödliche Bürde. Darum, also ich habe nie irgendetwas getan, um Ich liebte diesen Beruf, ich lebte alles das, was ich herumtat. Das ist wie eine Familie, die dann, wie so ein Couturehaus, ist es fabelhaft. Jeder strebt und jeder arbeitet an dem, wie ein Theaterstück. Jeder ist dabei und möchte, dass es ein Erfolg wird. Und diese ganze Atmosphäre, die finde ich so fabelhaft an diesem Beruf. Das Geld, ja, das muss stimmen. Die Monatsenden müssen stimmen. Und das taten sie ja auch hinterher. Ich habe auch nie dahinterher gestrebt, irgendwie Ruhm zu haben oder
wie
so.
Wie Karl Lagerfeld beispielsweise.
Nein, aber Saint Laurent. Aber das ist keine Abwertung. Die einen machen es so, die anderen machen es anders.
Und das war Ihr Weg?
Das war mein Weg. Und ich glaube, ich habe ihn ganz, denn ich bin total mit meinem Leben zufrieden.
Das klingt
und,
gut.
Ja.
Gleich geht's weiter und dann wollen wir wissen, wie viel Sie heute noch mit Mode zu tun haben. Der in Bremen geborene Modeschöpfer Jürgen Michaelsen ist zu Gast. Mit ihrem Label Jörn sind sie in den 60er Jahren bekannt geworden. Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken, wen haben Sie alles so angekleidet? Bei wem waren Sie vielleicht auch am aufgeregtesten?
Schwierige Frage, dadurch, dass ich nicht gerne Name-Droppings mache und nicht gerne über die Kunden spreche.
Das ist wieder die hanseatische Bescheidenheit.
Genau, ja.
Vielleicht ein oder zwei Namen.
Eine, die mir sehr, ja, ich möchte also nicht sehr... Ich habe Ava Gardner in Rom angezogen. Ich habe Lauren Bacall in Paris angezogen. Ich habe mit Marlene Dietrich Bratkartoffeln in ihrer Küche gegessen. Aber das sind Dinge, okay, die mich vielleicht am meisten amüsiert hat und mit der ich am meisten Spaß gehabt habe, war Lilo Pulver. Ja, Lilo Pulver drehte verhältnismäßig viele Filme in Frankreich mit Jean Gabin. Und ich durfte ihre Filme ankleiden. Und wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Die ist eine gute Freundin geworden.
Gab es ein Lieblingskleidungsstück, das Sie in Ihrer Karriere in den 6 Jahrzehnten entworfen haben? Ein Kleid, an das Sie besonders gerne zurückdenken?
Nein. Man hat immer zu jeder Kollektion mal ein Lieblings. Was ich jeder Frau allerdings raten möchte. Ich werde häufig gefragt, welches ist das Kleidungsstück, was eine Frau absolut, und dafür bin ich auch in Paris, auch bei meinen Freunden, verschrien, ob dessen jede Frau sollte vom Styling her in ihrer Garderobe ein Herrenhemd haben.
Und umgekehrt, Männer, was sollten die unbedingt in der Garderobe haben?
Auch. Es ist nichts besser als ein weißes Poplin-Herrenhemd hinten mit dem Kragen hochgestellt, die Manschetten ein bisschen aufgekrempelt für eine Frau im Stil Catherine Hepburn oder Audrey Hepburn. Die hatten das schon raus. Ich sehe es in Monte Carlo bei gewissen Partys jetzt. Die Frauen sind dann sehr hochgestylt und sehen fabelhaft. Und dann kommt plötzlich immer eine, die hat dann nur ein weißes Herrenhemd an. Sonst weiter nichts. Eine schicke schwarze oder weiße Hose dazu. Da kommt alles andere, fällt dabei ab. Wirklich.
Es macht was her.
Das macht was her, genau. Also es ist zumindest ein Kleidungsstück, was jede Frau in ihrer Garderobe haben sollte.
Gab es mal etwas, was Ihnen auch misslungen ist?
Und natürlich gibt es das.
Aber nicht viel.
Zumindest hat es mich nicht geprägt oder mich keine schlaflosen Nächte gekostet. Natürlich gibt es viele Dinge im Leben, die es kann nicht immer alles so super laufen, wie man möchte. Es ist meine Kollektion daneben gegangen, auch in Rom, die ich fabelhaft finde. Aber das passiert jedem Modeschöpfer. Saint Laurent hatte eine Kollektion rausgestellt, Stil der 40er Jahre, die ja nun wirklich nicht schön war, die Mode der 40er Jahre, die Kriegsjahre. Hä? Ja, das war eine Kollektion, die ist völlig daneben gegangen und die wurde auch völlig zerrissen von der. Das kann jedem passieren von uns.
Aber es ging trotzdem weiter.
Auch natürlich geht es weiter.
Sie wohnen ja immer noch in Paris unter anderem. Wie viel haben Sie denn heute noch mit Mode zu tun? Wie stelle ich mir Ihren Tag in Paris vor?
Nicht mehr viel mit Mode. Ich interessiere mich weiterhin. Ich bin weiterhin sehr befreundet mit der Direktion aus dem Hause Dior, weiterhin, die rührend sind und wo ich zu den Schauen eingeladen bin und auch im Hause ein bisschen weiterhin wie Kind im Hause bin im Hause Dior, was fabelhaft ist nach so vielen Jahren, finde ich. Wissen Sie, wenn man sein Haus zugemacht hat und es zugemacht hat, einfach wenn man sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr und viele meiner Angestellten gingen dann auch ja in Rente und sagten, okay, wir machen jetzt auch nicht weiter, dann fiel es mir auch nicht schwer. Sie sind alle in Rente gegangen, wir haben das Haus dicht gemacht und ich kümmere mich heutzutage, also ich muss nicht sagen, dass ich groß beschäftigt bin mit der Mode, heutzutage nicht mehr. Aber das ist auch keiner, der dann aus der Mode heraus, zum Beispiel Hubert de Givenchy ist ein guter Freund von mir, der guckt nicht mal mehr eine Modezeitschrift an.
Irgendwann ist alles mal vorbei.
Dann ist vorbei, ja genau. Da muss man aber auch seinen Austritt finden und sagen, jetzt ist es vorbei und es war schön und ihn will ich auch nicht mehr.
Sie sind noch regelmäßig zu Besuch in Bremen, um Ihre Familie, Verwandte zu besuchen.
Ja.
Aber eine eigene Familie haben Sie nicht.
Doch, natürlich. Eine eigene Familie, ich selber in Paris habe ich nicht, nein. Aber ich habe meine Bremer Familie mit Kindern und Kindeskindern und die alle viel lieber nach Südfrankreich kommen oder nach Paris kommen, als dass ich hier nach Bremen komme.
Sie haben mal gesagt, in Bremen kann man keine Mode machen. Warum das denn nicht?
Um eine Mode zu machen, braucht man auch ein gewisses Flair um einen herum. Und Bremen hat eben nicht dieses kribbelnde Gefühl, was wir auf der Straße in Paris haben. Bremen inspiriert einen nicht für eine. Aber das ist Bremen. In Hamburg kann man auch nicht unbedingt Mode machen. Wir haben einen super Fall, das war die Jill Sander, die ihre Supermode auch international hatte. Aber das war typisch hamburgische Supermode. Das war Hamburg. In Bremen, glaube ich, haben wir keinen, der, abgesehen von mir, der nach Paris ging, der Mode macht in Bremen. Glaube ich nicht.
Ich kenne auch keinen.
Nein. Paris inspiriert einen. Sie gehen auf die Straße, sie sehen eine Pariserin, sie sehen die Jugend. Sie sind sofort inspiriert. Und sagen, das könnte ich nachmachen. Oder das ist eine Silhouette, die ist schick. Oder irgendwo muss die Inspiration daherkommen.
Ihr Label Jorn haben Sie 2000 verkauft an Karstadt. Gehen Sie jetzt ab und zu noch mal ins Warenhaus und gucken, was haben die da gemacht mit meinem Namen?
Nicht so gerne. Nicht so gerne. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Paris zurückkomme. Die haben immer noch eine super Kaschmirwelle von Jörn in bei Karstadt. Und dann, wenn ich zu Weihnachten hier bin in Bremen, gehe ich zu Karstadt und kaufe die kaschmirvolle Pullover von Jörn und verteile die dann in Paris an meine Freunde.
Also ein Besuch in der Heimat lohnt sich immer. Jürgen Michaelsen, aufgewachsen in Bremen und später in Paris, mit dem Modelabel Jörn bekannt geworden. Mehr als 60 Jahre sind die Anfänge als Assistent von Christian Dior her, die einen jungen Bremer in die Welt der Mode, der Haute Couture, katapultiert haben. Es war ein sehr glückliches Leben, das Jürgen Michaelsen nicht nur in dieser Gesprächszeit mit uns geteilt hat. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem passenden Titel Gast im Glück. Das kostet 22 Euro, als E-Book etwas weniger und ist jetzt im Diogenes Verlag erschienen. Das war für uns der Anlass, eine Gesprächszeit zu wiederholen, die wir aufgezeichnet haben, als Jürgen Jorn Michaelsen vor 2 Jahren Gast bei der Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus war. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Sven Weingärtner.
Dankeschön, tschüss.
Bremen 2 – Gesprächszeit.